Und das war eines von den schönsten Erlebnissen in meinem Leben. Und das dann auch alle, die da waren, zur Verfügung zu stellen, das war so cool. Also ich habe ja nachher jeden mitmachen lassen. Und das war so geil.
Was ist jetzt mit dem Porsche passiert? Das war ja neuer ja. Porsche 911, oder?
Ein neuer 911er, genau. Und sie haben es gefilmt. Also kommt jetzt ein Imagefilm auf Social Media von Porsche direkt. Und derweil steht er in Innsbruck und sie werden ihn ein bisschen auf Stuttgart aufstellen. Genau.
Ist das jetzt offiziell ein Kunstwerk?
Quasi, ja.
Für mich ist das immer ein Ziel, spannende Persönlichkeiten herauszufinden und auch mit ihnen sprechen zu können. Und genauso ist es auch bei Anna Philomena Scheiber, die ich empfohlen bekommen habe. Und ich bin sehr froh für diese Empfehlung, denn Hanna ist wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die im Kunstbereich tätig ist. Und Hanna hat wirklich einen sehr interessanten Werdegang, denn eigentlich kommt sie aus Obergurgl, schaffte es bis nach New York, lernte auch unter anderem von Stefan Sagmeister. Sie kam auch bis nach Venedig und auch Reinhold Messner sowie Porsche spielen eine prägende Rolle in ihrer Karriere und auch viel Glück und Zufall. Und es war einfach ein tolles Gespräch mit einer sehr interessanten Person. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Hanna Philomena Scheiber. Was ist deine Lebensphilosophie?
Meine Lebensphilosophie ist tatsächlich einfach laufen lassen.
Wie gelingt das?
Indem man ein Urvertrauen hat, indem man auch einfach Dinge annehmen kann, so wie sie sein. Und sogar immer wieder sagt, ja, man hat nicht alles selber in der Hand. Was man selber in der Hand hat, natürlich schaut man, dass man so gut wie möglich regelt. Aber ich glaube, viel liegt außerhalb von unserer Kontrolle.
Wann hast du angefangen, so zu leben und so zu denken?
Puh, ich glaube immer schon, dass ich das in mir gehabt habe, so ein Grundvertrauen, dass die Dinge laufen. Ja.
Als du damals zur Kunst gekommen bist, was war da für ein Vertrauen oder was hast du da für Gefühle gehabt?
Ja, ich glaube, als Kind war Kunst für mich so ein Survival-Mechanism, der mir einfach eine Möglichkeit geboten hat, mich selber auszudrücken und dann eigentlich zwar schlei für mich, aber ich habe wirklich schon gezeichnet, vor ich gern können haben. Also das ist, glaube ich, voll interessant. Und ja, und dann das in eine professionelle Form zu bringen, das war total auch nochmal eine andere Ebene. Und auch, dass es Menschen was gibt, was ich mache, das ist auch nochmal richtig krass Next Level gewesen.
Was hast du als Kind gezeichnet?
Abstrakt tatsächlich und ja, viel Formen und einfach diese Self-Expression war da das Thema.
Was hast du dann eigentlich dadurch zum Ausdruck gebracht, wenn du sagst, du wolltest dich zum Ausdruck bringen und es war dann doch sehr abstrakt?
Es war mir, glaube ich, ein lieberes Medium wie Sprache.
Ja.
Also tatsächlich sehr ein ruhiges Kind und es hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, mich anders zu artikulieren wie über Sprache.
Ist dann das Malen, die Kunst immer bei dir geblieben oder hat es einmal eine Phase gegeben, Kindheit, Jugend, wo du das beiseite gelegt hast?
Nie. Also mich hat die Kunst tatsächlich immer begleitet, wirklich mein ganzes Leben lang, generell Kreativität. Und haben mir dann auch tatsächlich in der Jugend viel über YouTube-Videos beigebracht, weil ich bin ja zuerst Hack gegangen, bevor ich an die Kunstuni gegangen bin und bin dann eigentlich sofort aufgenommen worden und haben mir da viel, viel selber beigebracht. Aber es war natürlich immer so eine Grundliebe zu Museen und so weiter da. Also das hat mich immer schon interessiert.
Was ist Kunst eigentlich?
Kann man nicht definieren, sage ich immer. Und ich glaube auch, dass Kunst davon lebt, dass man es nicht definieren kann. Und dass es weder Fachexperten noch Laien gelingt, ist, glaube ich, dieses Mysterium, von dem die Kunst lebt.
Interessant, wenn man es nicht definieren kann, dann ist er sozusagen jeder Kunstschaffende, oder?
Ja, also es ist, wie gesagt, es gibt diese, wird es angenommen, gibt es ein Interessentinnenfeld dafür. Ich finde schon, dass es einfach als Ausdrucksmedium total spannend ist, wenn man in Richtung Kunsttherapie geht. Und ich denke mir einfach, es ist so ein wunderschönes Medium, was in so einen Handlungsspielraum erweitert und auch einen Gedankenspielraum erweitert. Und deswegen finde ich, dass wir den Begriff viel mehr nutzen sollten oder einfach als Ausdrucksmedium verwenden sollten.
Was ist Kunsttherapie genau?
Kunsttherapie ist in der Psychologie quasi, wenn man, ist wirklich ein eigener Bereich, kunsttherapeutisch zu arbeiten, und finde ich sehr, sehr spannend.
Interessant. Und du hast dich dann für die Kunst entschieden, weil wenn du sagst, du wolltest Dinge zum Ausdruck bringen und du warst kreativ, du hättest ja mehrere Dinge machen können, oder? Warum ist dann die Kunst geworden? Weil du hättest ja in die Kreativbranche gehen können, als Designerin beispielsweise oder auch Fotografin, Texterin wäre ja auch dann nur eine Möglichkeit gewesen. Warum ist dann die Kunst geworden?
Ja, es ist einfach dieses unmittelbare Übertragen von Gedanken in der Hand. Ich bin sehr handwerksaffin. Und das hat mir eigentlich als Kunststudium total gut alles bieten können. Wir haben Farbchemie gehabt, wir haben Mal- und Handwerkstechniken gehabt. Also wirklich die technische Seite und aber auch diese philosophische Seite von Kunstgeschichte und so weiter. Was mich auch einfach sehr inspiriert, ist die Historie. Und da mich einzuknielen, war eigentlich genau das, was ich wollte, immer schon.
Wenn du auf die Historie zurückblickst, was blieb dir in Erinnerung?
Von den Epochen, meinst
du? Ja, genau.
Ja, ganz unterschiedlich. Also es ist einfach, sage ich mal, die Renaissance natürlich ganz, ganz wichtig. Aber du hast eigentlich in jedem Zeitgeist was, was du mitnehmen kannst. Und das werde ich nie vergessen. Zu Corona habe ich einen sehr gut befreundeten Künstler in Wien angerufen und gesagt, ja, fuck. Und er war so, na, nach der Pest kam die Renaissance. Und das war auch, sage ich jetzt einmal, am Kunstmarkt wirklich so. Wir haben statistisch gesehen, 2022 war das stärkste Jahr. Also eigentlich voll krass, auch wie sich Geschichte immer wiederholt, einer Kunstgeschichte. Ja.
Wer oder welche Künstler haben dich inspiriert oder auch welche Künstlerinnen?
Tatsächlich als Kind war ich in Linz im Lentos in einer Gottfried-Hellenbein-Ausstellung. Da war für mich eigentlich klar, dass ich in die Malerei gern möchte. Habe auch eigentlich mit Fotorealismus gestartet. Dann meine größte Ikone ist die Marina Abramović. Bei der war ich auch im Hudson Valley der Abramović Method lernen. Und die Marina hat für mich das verbunden, einfach sie hat eine komplett neue Kunstströmung erfunden, die Performance-Kunst, und hat es aber auch mit Marketing sehr schlau verbunden. Und das ist, glaube ich, das, was mir an ihr sehr taugt.
Wie erfindet man neue Kunstströme, neue Kunstwege? Weißt du das, wie das funktioniert?
Ja, also ich glaube schon, dass man einen innovativen Ansatz braucht, wenn man am Markt wahrgenommen werden möchte. Ich glaube, zum einen ist es aber ganz wichtig, einen unverkennbaren Fingerprint zu haben, wo man über 10 Kilometer sieht, das ist jetzt ein Scheiber. Und zugleich braucht es aber, glaube ich, auch innovative Ansätze, die aber gesellschaftsrelevante Themen behandeln. Also ich glaube, das ist einmal so der Cocktail, den es braucht für historisch relevante Kunst irgendwann, glaube ich. Und aber was immer verböhnt wird, ist die Selbstvermarktung. Und ich glaube aber, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil im Prinzip der Picasso, der Dürer oder Dalí und so weiter, das waren alles Marketing-Genies.
Wie hast du deinen eigenen Fingerabdruck, deinen eigenen Stil entdeckt?
Ja, das ist tatsächlich eher eine innere Reise am Anfang, also so ein Prozess, wo man sich ganz viel mit der eigenen Lebensgeschichte beschäftigt. Und bei mir war der Weg so, dass ich Trachtenstoffe gemahlen habe, also diese blau-weißen Schürzen. Und dann eigentlich über das zum Thema Landschaft gekommen bin, zum Thema eben Licht und Schatten, Coincidentia Oppositorum.
Wie ist die Farbe Blau in dein Leben gekommen?
Die Farbe Blau, das ist total eine coole Geschichte. Ich war eben in Florenz, habe ein Jahr dort studiert. Und da gibt's eben die Restauratorenfamilie Zecchi, die wirklich die ältesten Pigmenthersteller sind, eigentlich, die wir haben auf der Welt. Und das Blau, mit dem ich arbeite, ist aus Lapislazuli gemahlen. Das wurde damals über Venedig nach Europa verschifft. Und da male ich wirklich mit dem Originalpigment. Und was für mich so spannend war, war das, dass eben diese Marienmäntel in der Ikonografie, also von der Heiligen Maria, immer einen gewissen Grammanteil von dem Blau haben müssen, weil es wertvoller war wie Gold. Und das habe ich dann auf die Mutter Natur übertragen, weil Natur ist für mich ganz was Heiliges.
Und das ist ein gesellschaftlich relevantes Thema, oder?
Absolut, genau.
Wie ist es dann eigentlich nach dem Kunststudium weitergegangen? Also was waren dann so die nächsten Schritte? Mhm. Warum bist du auch der Kunst treu geblieben? Weil das kann ja sein, dass man nach dem Studium sagt, jetzt mache ich ganz was anderes.
Ja, das ist ja tatsächlich so, dass ganz viele von meinen Studienkolleginnen und Kollegen nicht mehr mit Kunst arbeiten. Aber ich sage, innerlich bin ich da vielleicht ein bisschen getrieben. Ich kannte gar nichts anderes. Und ich glaube auch, wenn man mir irgendwie da den Hahn abdrehen würde und sagen würde, das darfst du nicht mehr machen, ich würde es trotzdem machen, weil ich kann nichts anderes. Und bei mir war es halt so, dass ich nach dem Studium noch nach New York gegangen bin, ans SVA. Eben zuerst Artist in Residence und dann noch einmal für ein Studium. Da war ich zum Beispiel beim Stefan Sagmeister. Und dann war ich schwanger und bin wieder zurück nach Tirol und habe eigentlich da angefangen zu arbeiten und so weiter. Genau, und dann eigentlich war relativ gleich angekauft für die Messner Mountain Museums. Also da ist es eigentlich schon richtig gut gestartet, würde ich mal sagen.
Wie viele Leute können von der Kunst leben?
Leider viel zu wenige. Also laut Statistik seien es nur 3% von den Absolventen, Absolventinnen. Und das ist das, was ich sehr schade und traurig finde, weil so viel Herzblut drinnen steckt.
Liegt es dann an der Selbstvermarktung, dass nicht mehr überleben können? Oder warum ja. Ist das? Weil es liegt wahrscheinlich nicht am Handwerk, oder?
Nö. Also ich darf jetzt vielleicht auf den Magnus Resch hinweisen. Das ist ein Mann, der wirklich mein Schaffen total geprägt hat. Und der Magnus sagt halt, wir haben einmal den Weg, also er ist Professor in Harvard und hat eine Harvard-Studie gemacht, warum seien Künstlerinnen erfolgreich und warum nicht, hat über 600 Biografien analysiert. Und das Problem ist halt das, wenn man den klassischen Weg geht von Galerie und Museum, das schaffen 1% und du musst eigentlich in New York sitzen, weil eben Jerry Gagosian und so weiter, die ganzen Big Player eigentlich in Amerika sein. Wir haben jetzt in Österreich zum Beispiel in Tadeusz Ropacz oder die Galerie Thomann, die auch groß sein und wichtig und gut. Aber dass man da eine Kind ist relativ unwahrscheinlich. Und der Magnus ratet eigentlich jeden zum unternehmerischen Weg. Und witzigerweise habe ich dann einfach echt schon vor 10 Jahren intuitiv eingeschlagen.
Und der ist dann die radikale Selbstvermarktung.
Genau. Ja. Ja. Oder eben, dass man sich ein Team baut, die das für einen übernehmen. Genau.
Wie schaut so ein Team aus? Also,
nein, er sagt einfach, wenn man jetzt nicht der Typ ist, der gern verkauft, ja, okay. Dass man irgendwie sich Leute organisiert, die Sales machen und so weiter, genau.
Ja. Ja. Wie sieht bei dir die Selbstvermarktungsstrategie aus?
Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich 2017 für Intersport im Bereich Retail Design arbeiten habe dürfen und da schon 5 große Kunstprojekte umsetzen haben dürfen, auch mit Fassadengestaltung und so weiter. Also ich habe jetzt da relativ wenig, glaube ich, aktiv dafür getan, aber ich bin halt so ein Typ, ich gehe gern unter Leute, ich rede gern, ich sage, hey, mach mal was, wie schaut's aus? Und das ist mir halt echt von Anfang an zugute gekommen.
Wie ist das mit den Gemälden? Da hast du ja immer wieder Kunstausstellungen, oder?
Mhm.
Wie kommt das zustande?
Ja, bei mir ist das eben, dass ich einen Weg gewählt habe in der Selbstvermarktung, sprich, ich möchte nicht mit Galerien zusammenarbeiten und ich organisiere mir das immer selber. Und muss natürlich auch die finanziellen Mittel dafür auftreiben, habe das Risiko 100% bei mir. Aber dafür halt auch, was ich umsetze, gehört mir. Und ich habe alles selber in der Hand, wie das gestaltet, genau.
Wenn man sich für die Galerie entscheidet, ist das quasi nicht der unternehmerische Weg, oder wenn ich das richtig verstehe?
Genau, also dann gehst du wirklich den Weg, sage ich einmal so, wie es seit 100 Jahren gesteuert ist, dass quasi der Galerist, also natürlich das Museum, der Galerist an oberster Stelle steht und du als Künstler quasi für die Galeristen produzierst, was ich persönlich einen sehr patriarchalen Ansatz finde und mir da eine Welle eigentlich erleben, seitdem ich ihn hörst, würde ich fast sagen, wo es in Richtung Eigeninitiative, Selbstwirksamkeit und so weiter geht und mit den sozialen Medien das natürlich easy funktioniert.
wenn man sich für einen Galeristen entscheidet, ist man dann über mehrere Jahre gebunden oder kann man einfach sagen, man macht jetzt eine Auftragsarbeit, man versucht das jetzt einfach mal und geht dann wieder zurück quasi in die Selbstvermarktung?
Also es gibt Verträge, man muss eine gewisse Anzahl von Bildern produzieren und man darf nicht selber verkaufen, also sprich, man ist wirklich abhängig. Darf jetzt nur einen Namen droppen, der mich auch sehr, sehr beflügelt hat, das war der Leon Löwentraut. Und der Leon Löwentraut hat zum Beispiel seinen Galerist verklagt, weil er gesagt hat, du hast mir nicht vorzuschreiben, ob ich 30 oder 15 Bilder mal, und hat den Prozess auch gewonnen. Also der Leon ist auch ein Leader in dem Bereich, was mich persönlich sehr anspricht, der natürlich sehr polarisiert, weil er diesen Markt komplett hinterfragt.
Wie findet man den Preis?
Das ist immer die Lieblingsfrage, gell? Die meisten Leute fragen als Icebreaker, wie lange hast du gemahlen oder was waren die Materialkosten? Da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Richtlinien. Also, sagen wir mal, das internationale System ist Länge plus Breite mal Faktor. Ein Faktor kann man sich vorstellen wie am Aktienmarkt, der steigt und folgt mit den Ausstellungen. Und den kann man auf Artfacts googeln. Also sprich, wenn man jetzt auf eine Messe geht, kann man dort auf Artfacts checken, ob der Preis jetzt legitim ist oder nicht. Viel sieht man aber Auktionshäuser wie das Dorotheum und so weiter. Also wenn man sich jetzt für eine Künstlerin, für einen Künstler interessiert, einfach mal googeln, was werden für Preise angezeigt und stimmt das auch, was da steht. Also ich verstehe da auch die Käuferseite, dass die das prüfen will. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die Preise channeln oder sagen, sie müssen den Preis fühlen. Ich richte mich da schon nach dem Marktsystem.
Das ist jetzt vielleicht ein komplexer Ausdruck. Eine Weiterverkaufsklausel gibt es nicht, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Gemälde verkaufst für, sagen wir mal, 10.000 Euro als Beispiel, dass du sagst, okay, ich bin davon überzeugt, dass mein Wert als Künstlerin steigt. Und wenn du dieses Gemälde weiterverkaufst, weil ich weiß, dass das irgendwann mehr wert sein wird, dass du dann nochmals davon profitierst und verdienst, das geht nicht, oder?
Das ist ja das Schöne an, sage ich mal, Investitionsgut Kunst, dass es erstens dein Zuhause bereichert, wobei ich auch Sammler habe, der das wirklich leicht einbunkern. Aber das Tolle ist ja eben, dass du relativ safe einen Gewinn damit machst, wenn es eine Künstlerin oder Künstler ist, wo du das Gefühl hast, boah, das ist voll dahinter, das, was weitergeht. Und dann können die es weiterverkaufen. Es ist auch juristisch so, das sage ich immer gerne dazu, das Thema Bildrecht. Das Bildrecht bleibt beim Künstler 100 Jahre, auch nach dem Tod, auch wenn man das Bild kauft, sprich, auch wenn du jetzt von mir die Notketten kaufst, gehört das Bildrecht immer noch mir. Du musst sie natürlich bei dir hängen. Aber was ich damit tue, bleibt immer noch meine Sache. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei Klimt oder Walde, sind das Rechtsfragen nach dem Tod. Und ja, also ein Gewinn, der gehört dann den Sammler oder Sammlerin.
Gibt's schon Künstler oder Künstlerinnen, die dich versuchen zu imitieren?
Das kriege ich gar nicht so mit.
Okay.
Ich weiß das gar nicht, aber... Ich glaube, das Imitieren ist auch immer so relativ, weil in Duktus kann da keiner nachmachen. Also das ist keine Chance. Ja, und ich sage, bei meiner Farbe kostet ein Kilo 16.000 Euro. Das kauft sich auch nicht einfach jeder. Also das habe ich, glaube ich, schon ziemlich gut im USB.
Ja. Interessant. Also fangt mal überlegen an, ob man noch in die Farbwelt eintaucht.
Genau.
Wenn du sagst, das ist eine Investition und das kaufen dann Leute und man hat ein gutes Gefühl, das heißt, der Wert steigt im Endeffekt, wenn du mehr neue Werke auf den Markt bringst, dann steigt eventuell der Wert des Gemäldes.
Oder weniger. Also das kann man auch, so die Marktstruktur, wenn man das Angebot knapp haltet, kann man den Preis auftreiben. Oder, also da gibt es verschiedene Strategien, aber im Prinzip funktioniert der Kunstmarkt wie jeder andere Markt.
Angebot und Nachfrage.
Genau. Ja, und man kann das Angebot ja noch auch verknappen und dadurch werden auch der Preis höher und so weiter. Exklusivschiene fahren oder halt über die Menge, gell? Also da kann man wirklich spielen, wie man mag.
Sind deine Gemälde schon im Preis gestiegen?
Ist ja, sehr. Frage. Nein, ist eine coole Frage. Also ich glaube, die meisten kennen mich nur von 2013, 14 mit die Wandteller, wo ich damals wirklich mit die Kleinen für 35 Euro gestartet habe. Jetzt sind wir bei 165.
Mhm.
Ja.
Wie glaubst du, ist die Preissteigerung zustande gekommen? Also du hast ja gesagt, es gibt ja verschiedene Strategien, Verknappung oder?
Also erstens war 2018 auf der Art Basel Miami mit meinem Sohn damals, der war noch klein. Das ist eine von den wichtigsten Kunstmessen, die ist immer im Dezember in Miami. Dann, was sicher auch nochmal richtig cool war, war Kunstforum Wien 2024. Da ist preislich auch nochmal richtig was in die Höhe gegangen. Genau, ja.
Und die normalen Gemälde sind auch gestiegen, oder? Also
ja, von die normalen Gemälde sind wir bei Preissteigerung von, also gestartet habe ich für Meter mal ein Meter mit 2500 damals und jetzt sind wir schon im fünfstelligen Bereich, ja.
Erkennt man einen Scheiber, wenn man einen Scheiber sieht?
Würde ich schon sagen. Also zu mir sagen Leute oft einen Pinselstrich und ich weiß, es ist von dir.
Ah, wirklich?
Ja.
Interessant.
Ja, es ist Buktus, es ist wie Handschrift. Also das kannst du fast nicht mit dem nachmachen.
Kann man das aber irgendwann auch wieder verlernen? Weil wenn man sich zu viel Inspiration holt von anderen, kann man ja irgendwann den eigenen Stil wieder verlieren ein bisschen, oder?
Ja, wobei ich glaube, diese Sinnsuche, die findet davor statt und dann bleibt man sich, glaube ich, schon relativ treu. Ja.
Nicht immer, oder?
Nicht immer und oft. Ja, also es ist so, es hat oft so mit Entwicklungsstufen im Leben zu tun, finde ich, wenn dann irgendwas Neues dazu kommt, ja.
Kann man erfolgreich in der Kunst werden, wenn es nur darum geht, Geld zu machen? Ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber mir kommt vor allem Kunstmarkt ist ja immer sehr, sehr viel Leidenschaft. Und ich frage mich ja. Gibt es eigentlich Leute, die was keine Leidenschaft haben und einfach sagen, okay, ich glaube, da hätte ich Potenzial, sehr viel Geld zu verdienen, ich mag zwar den Job nicht, aber ich mache es halt einfach.
Ich glaube, dass das eben nicht funktioniert, weil das die Leute merken auf Dauer. Was ich glaube, was generell wichtig ist, dass es einmal die Leidenschaft dafür braucht. Und ich bin der Meinung, dass Erfolg der Freude folgt und dass das einfach was ist, was die Leute absolut merken, wenn es nur um monetäre Ziele geht. Aber natürlich sind monetäre Ziele auch wichtig, um Milestones verfolgen zu können. Also ich komme jetzt gerade vom Reinhold Messner zum Beispiel, der erzählt, ja, er hat für Expedition 500.000 Euro braucht und dann die irgendwie aufstellen hat müssen, dass er das und das machen hat können. Und ich glaube, das ist in der Kunst nichts anderes. Man braucht Geld für gescheite Werbemaßnahmen, für Profis, die ihr Handwerk beherrschen, dass man das Ganze auf einem hohen Niveau präsentieren kann. Aber ich glaube, wenn nur Geld das Ziel ist, funktioniert es nicht. Es muss Hand in Hand gehen.
Was waren deine größten Erfolge bisher?
Das ist total eine coole Frage, gern. Was misst man Erfolg? Also sicher mal mein Sohn. Also das ist mein größtes Warum, mein größter Antrieb und einfach dieses Verantwortungsgefühl und dieses Wissen, Handlungen haben Konsequenzen und das ist einmal für mich Erfolg, dieses reflektiert an Dinge heranzugehen. Ganz sicher Kunstforum Wien und natürlich Biennale Venedig heuer im Mai, ja.
Was denkst du, war dafür notwendig, um das zu schaffen? Jetzt zum Beispiel das Kunstforum Wien da reinzukommen oder jetzt nach Venedig oder mit dem Reinhold Messner, du hast ja etwas für Porsche gemacht. Mhm. Du hast am Anfang deine Lebensphilosophie beschrieben,
dass
alles im Fließen ist und man nicht im Widerstand gehen muss und dass man vieles nicht unter Kontrolle hat. Wie viel ist da Glück und Zufall? Wie viel hast du dir selbst?
Ja, also ich liebe das Wort Glück, weil Lücke, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ich glaube, dass ich in meinem Leben unfassbar viel Glück gehabt habe, weil es können nicht eins. Aber dass du Menschen findest, die an die, an deine Vision glauben, das ist das allergrößte Glück. Und ich habe echt in meinem Leben scheiß viel Glück gehabt bis jetzt. Also wirklich. Und das ist, ich wünsche das aber auch jedem. Und natürlich muss man auch zur richtigen Zeit da sein, dass es Glück finden kann. Also ich bin schon viel unterwegs. Und einfach auch dieses auch direkt auf Leute zugehen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Hast du mal so eine richtige Bergsträhne gehabt?
Ja, natürlich.
Und wann war die letzte?
Oder was war die erste? 20. Also dort ist schon viel auf der Kippe gestanden, ja. Ob es jetzt geht oder nicht, ja. tatsächlich. Und dann habe ich danach drauf das beste Jahr gehabt.
Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe.
Gerne.
Was war da genau?
Finanziell. Also tatsächlich, da habe ich Investitionen getätigt, die deppert waren. Und in eine Location investiert, würde ich halt nicht mehr machen. Und ja, also das ist ein Pechsträhnen. Da hat man auch oft einmal Privatpechsträhnen. Aber ich denke mir, das Schöne ist, wenn man immer zukunftsorientiert, lösungsorientiert ans Gute glaubt. Und da habe ich schon, würde ich fast sagen, sehr viel Naivität in mir. Dem Jahr war ich immer wieder drüber rettet über solche Krisen.
Warum hast du dann weitergemacht? Aufgrund der Naivität, dass du gedacht hast, also Entschuldigung, wenn ich Naivität sage.
Das ist genau mein Superkraft, ja.
Hättest du, also du hast quasi nicht irgendwie gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, dann mache ich was anderes, sondern du hast halt gesagt, irgendwie ja. Geht das schon.
Es gibt keinen Plan B. Gibt's nicht.
Wow.
Ja.
Und ab wann hat sich das dann eingestellt? Also was war so der erste Schritt wieder Richtung Glückssträhne?
Dass sie eben den Creator-Anteil größer sein habe lassen wie ein Opferanteil und gesagt habe, okay, was kann ich jetzt dran? Wo sind die Probleme? Was sind die Stellschrauben, die ich in der Hand habe? Und dann auch wirklich total coole 2 Investoren gefunden habe. Ja, also das war wirklich Selbstwirksamkeit, würde ich fast sagen. Ja.
Du warst dann quasi direkt auf der Suche nach Investoren oder haben dich die Investoren gefunden?
Aktiv habe ich ehrlich angefangen zu sagen, es ist gerade eng und dann sind die auf mich zugekommen, ja.
Mhm. Mhm. Investierst du auch selber in Kunst?
Ja, also ich habe eine riesige Sammelleidenschaft, auf was ich sehr, sehr stolz bin, dass ich mittlerweile Besitzerin von Leon Löwentraut bin und eine Künstlerin, die sehr lieb ist, die Iris Marissa Neuner aus München. Also ich kaufe auch selber gern Kunst, weil es ist einfach, ich sage jetzt einmal blöd gesagt, wenn es knapp werden soll, kann man es weiterverkaufen mit Gewinn. Aber ich habe eine sehr, sehr große Sammelleidenschaft auch selber. Ja.
Hat schon ein Kunstwerk gegeben, was dann leider im Preis gesunken ist? Was quasi so ein bisschen eine Fehlinvestition?
Also die ich weiterverkaufen wollte, habe ich immer Minimum 500 Euro Gewinn bis teilweise 2000 Euro Gewinn weiterverkauft, ja.
Was kostet jetzt mittlerweile ein Leon Löwentraut?
Ja, also die Kohlezeichnungen vom Leon seien ungefähr bei 9000 Euro und der Rest startet bei 20. Ja, bis in sechsstelligen Bereich.
Du hast gesagt, das stellt die Branche auf den Kopf. Mhm. Ist das immer noch so?
Ja, ich finde schon. Und was mich beim Leon sehr berührt, weil ich ihn im Dezember persönlich kennengelernt, weil im Gulkrat eben habe ich mal eine Ausstellung organisiert. Und der Leon, also das ist so herzlich und bodenständig und ehrlich und deswegen funktioniert es auch. Der war komplett ausverkauft. Es war Schneesturm. Die Leute sind von Wien bis Bregenz aufgefahren, weil sie ihn kennenlernen wollten. Haben auch oben geschlafen. Also das ist eigentlich für mich das beste Beispiel, dass nur monetärer Zweck, das funktioniert nicht. Da braucht es einfach diese Herzlichkeit und auch das gelebte Risiko, was der hat. Ich meine, der hat Personalkosten, von möchte gar nicht wissen, wie viel. Und zieht das voller durch. Und zwar jetzt schon mit sehr langer Dauer.
Wie lange ist er jetzt schon in dem Bereich tätig?
Ja, seit Kind.
Ja,
genau.
Und der hat jetzt eigentlich ein richtiges Team drumherum aufgebaut.
Ja, mittlerweile, also richtige Firma, richtiges Unternehmen, ja.
Okay. Wie kann man sich eigentlich deinen Alltag vorstellen?
Lustig, chaotisch. Nein, ganz unterschiedlich. Also tatsächlich gibt es keinen Tag, wo ich nicht mal. Oder ich sage, den Tag, wo ich im Jahr nicht mal sein, vielleicht 10 Tage. Und natürlich fallen auch Sachen an. Also Buchhaltung und so weiter habe ich ausgelagert, weil das ist jetzt nicht so, was ich gern tue. Aber ja, also es gibt, glaube ich, echt keinen Tag, wo ich nicht mal. Oder ganz, ganz wenige.
Versuchst du dann auch alles, was du machst, zu verkaufen?
Alles nicht, nein. Ich habe auch Bilder, an denen ich sehr hänge. Und an was ich halt, also was ich hauptsächlich mache, sind Aufträge. Was ich aber total cool finde wieder, weil es ja für wen spezifisch gemacht ist und sprich so einfach nicht in der Gegend herumliegt. Und das taugt mir eigentlich am allermeisten.
Wenn du sagst, du malst jeden Tag und du hast vorhin den unfassbar hohen Preis eines Farbeimers gesagt. Was ist, wenn man sich dann vermalt?
Das ist das Schöne in der Malerei, man kann sich nicht vermalen. Man kann immer wieder drüber malen und das ist auch das, was für mich so unendlich befriedigend ist, eine Malerei und warum ich nicht in die Skulptur gegangen bin, weil das etwas wegschlagst, ist weg, gell? Aber malen kannst du 100-mal drüber malen, also vermalen gibt's nicht. Ja.
Hast du auch mal beim Texten, sagt man ja, Schreibblockade? Hast du auch so irgendwie Kreativitätsblockaden, Malblockaden?
Ist jetzt gar nicht lang her, habe ich es gehabt, aber das war, glaube ich, mehr eine energetische Geschichte, wie jetzt wirklich eine Kopfsache. Und das darf auch sein. Also.
Wie geht's dir mit der Prokrastination? Du warst ja auch in Florenz.
Ja.
Es gibt ja einen ganz bekannten Namen, Da Vinci, der was ja auch aus Florenz kommt, ja. Und unfassbar war im Prokrastinieren nicht einmal, sag jetzt mal, Strafen haben ihn davon abgehalten, nicht zu prokrastinieren. Wie ist das bei dir?
Na, also ich bin da eigentlich immer dran, ja.
Wie gelingt es?
Ja, das ist, ich kann es nicht anders beschreiben, glaube ich, wie mit einem inneren Antrieb, der ein bisschen auch in Richtung getrieben sein wird, ja.
Was sagst du zu dem Ausdruck, wenn mich die Muse küsst?
Ja, das probiere ich immer wieder zu lernen, aber ich kann es nicht, weil ich einfach umsetzen muss. Also ich bin ja echt wie so eine Maschine, das muss einfach aussehen.
Siehst du jedes Gemälde, was du malst, vorher in deinem Kopf? Oder entsteht es dann direkt, wenn du es quasi zu Papier bringst?
Das ist eine super coole Frage. Es gibt Gemälde, die in Traum kommen. Es gibt Gemälde, die über Jahre wachsen. An der Idee, am Konzept. Und es gibt Sachen, die kommen instantan. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
Wann ist ein Gemälde fertig?
Das ist auch eine super geile Frage. Bei der Landschaft, wenn ich in Anspruch habe, dass man es erkennt, wenn ich das Gemälde auf den Kopf stelle und ich erkenne es, dann ist es fertig. Und sonst spürt man es. Also da entwickelt man ein Gespür dafür, für sich selber, wenn es fertig ist.
Hast du schon einmal eine Galerie quasi selber gemacht und bist dann durchgegangen durch deine Kunstwerke und hast dir gedacht, da hätte ich vielleicht noch dran arbeiten müssen? Hat es das schon mal gegeben?
Ja, und ich bin dafür bekannt, also das ist so ein Insider-Gag bei meiner Band und bei mir. Bei mir hängen die Sachen immer fetznass, also ich bin extrem last minute. Das war in Wien total lustig, weil sobald du in den Raum eingegangen bist, hat es komplett nach Terpentin gerochen. Und eben aus dieser Emotion, wenn man sich so auf einen Raum einlässt, was da im letzten Abdruck entsteht, ist auch oft immer noch voll geil. Wie jetzt eben gestern habe ich ein Porträt von Reinhold Messner gemacht, das ist, glaube ich, eine halbe Stunde vor der Veranstaltung gehängt und halt natürlich fetznass wie immer. Ja.
Wie lange hast du gebraucht für das Gemälde, für das Porträt?
Ich habe nämlich bewusst gestoppt, weil wir das wissen wollen. Aber ich muss jetzt auch zu meiner Verteidigung sagen, ich tue seit 15 Jahren nichts anderes, aber ich habe genau 11 Minuten gebraucht.
Wahnsinn.
Ja, 2 Meter mal 1 Meter. Ja. Und eben in Imst das Haus, was ich bemalt habe, das sind 220 Quadratmeter, da habe ich einen Vormittag gebraucht. Also da reden wir von 4 Stunden. Ja.
Was passiert jetzt mit dem Porträt von Reinhold Messner? Das hat jetzt ein privates.
Genau, ja. Ja.
Interessant.
Mhm.
Bist du nervös bei solchen Aufgaben?
0. Also ich bin eher nervös bei strategischen Sachen, bei Sachen, die außer meiner Genius Zone liegen.
Du hast live einen Porsche bemalt.
Ja.
Auch da war keine Nervosität.
0. Da habe ich mich so gefreut, dass ich das tun darf und das war eines von den schönsten Erlebnisse in meinem Leben und das dann auch alle, die da waren, zur Verfügung zu stellen, das war so cool. Also ich habe ja nachher jeden mitmalen lassen und das war so geil. Ja.
Was ist jetzt mit dem Porsche passiert? Das war ja neuer, ja. Porsche 911, oder?
Ein neuer 911, genau. Und sie haben es gefilmt. Also kommt jetzt ein Imagefilm auf Social Media von Porsche direkt. Und derweil steht er in Innsbruck und sie werden ihn ein bisschen auf Stuttgart aufstellen. Genau.
Ist das jetzt offizieller Kunstwerk?
Quasi, ja.
Steigt der jetzt im Wert?
Was?
Ist die Frage.
Ja. Müssen wir schauen, was passiert, ja.
Würde das die Farbe grundsätzlich halten? Also,
würde grundsätzlich halten, ja. Man kann es auch overtun.
Ja.
Und Porsche ist ja dafür bekannt, dass sie generell viel mit Künstlern kooperieren. Und es ist schon eine große Ehre gewesen, wirklich. Also da war ich so geflasht, ja.
Was für ein Glück und was für ein Zufall wäre dafür notwendig?
Ja, an der richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Markenleiter hat mich angesprochen, gesagt, ihn spricht total an, was ich mache und wie ich es mache. Und dann haben wir das sofort gesaved.
Was steht denn als nächstes auf dem Programm?
Ja, jetzt bin ich am 26.09. bei der Vienna Design Week und mache mit dem Traditionsbetrieb Kohlmeier Wien meine ersten Möbel und präsentieren die auf der Vienna Design Week. Und im Herbst irgendwann bin ich noch im Audioversum mit einer Soundinstallation.
Wie kann man sich Möbel vorstellen?
Ja, also das ist total eine coole Geschichte bei Kohlmeier. Die arbeiten auch immer mit Künstlern zusammen, wie zum Beispiel der Esther Stocker. Und wir haben zwei Sachen gemacht. Zum einen ein Sofa, weil Opa war Tischler, das sie restauriert haben und mit einem Gemälde von mir bezogen. Und das andere wird ein Live-Painting-Möbel auf der Design Week, genau.
Die werden dann auch ganz normal verkauft, die Möbel?
Genau, aber halt limited. Also eins möchte man in die Sammlung vom Museum für angewandte Kunst einbringen, genau.
Wer ist denn so der größte oder die größte Selbstvermarkterin, die du kennst?
Damien Hirst, ja, der mit dem Totenschädel, mit den Diamanten, der war eigentlich der erste Selbstvermarkter, der auf alles geschissen hat.
Und das war mitunter der größte?
Ja, ist auch heute das teuerste Kunstwerk verkauft von einem lebenden Künstler, tatsächlich immer noch ungebrochen.
Wie teuer war das?
Ich kann das jetzt gar nicht auswendig sagen, aber es ist nach wie vor der teuerste.
Woran liegt es eigentlich, dass teilweise Kunstwerke erst nach dem Ableben eines Künstlers oder einer Künstlerin so teuer werden? Weil zum Beispiel Vincent van Gogh,
ja,
der war sein Leben lang arm.
Ja, weil er kein Marketing betrieben hat oder nicht die richtigen Leute gehabt hat, denen vermarkten. Aber eben zum Beispiel haben wir einen Herbert Brandl, der gerade erst gestorben ist. Brandl war vor 15 Jahren auf der Biennale, hat eigentlich die Landschaftsmalerei zurückgebracht in die zeitgenössische Kunst. Und da ist einfach jetzt eine Wertsteigerung nur einmal mehr da. Aber ich würde gar nicht sagen, dass es mit dem Ableben so viel zu tun hat, weil wir einfach jetzt das Phänomen haben, wie zum Beispiel bei Maurizio Cattelan mit der Banane, mit der getapten, wo der investiert, an Marketingfläche kriegt. Also das ist ja durch die ganzen Medien gegangen, chinesischer Investor kauft Banane an Wand getaped. Und das ist eigentlich das, was die Kunst zur Verfügung stellt, eine Plattform. Und das, glaube ich, einfach sich viel mehr von diesem, wenn der Künstler tot ist, ist es viel mehr in dieses Inszenieren. Oder Inszenierung ist jetzt eigentlich schon fast beleidigend, sondern in dieses lebend Vermarkten sich verlagert.
Was ich mir gefragt habe, ist, vielleicht kannst du die Frage beantworten, weil du hast gesagt, Kunst kann man nicht genau definieren. Mhm. Ein Freund von mir war in einem Museum und da ist ein Kassazettel gelegen. Wie bemisst man dann eigentlich auch diesen Wert und warum ist das Kunst? Also du hast zwar gesagt, das kann man nicht genau beziffern, aber
ja,
irgendwie versuche ich ja zu verstehen, ein Kassazettel ist jetzt kein eigengeschaffenes Werk.
Ja, das ist jetzt die Frage, was war im Kassazettel drauf? Was war die Intention oder das Konzept vom Künstler dahinter oder Künstlerin? In welcher Zeit? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Schwarze Quadrat von Malevich. Wenn heute wer Schwarzes Quadrat malt, ist das jetzt nicht bahnbrechend, wie wenn das jemand tut in einer Kriegszeit, Anfang der Jahrhundert. Also das ist immer, man muss im zeitlichen Kontext sehen, ist es gesellschaftsrelevant und was ist das Konzept dahinter? Und das ist halt auch sowas, was ich bei der Kunst liebe, ist das Unwissenheitspotenzial. Im Dachraum ist das was, was man sich ganz schwer eingestehen darf, dass ich Sachen nicht weiß. Und eigentlich ist das so ein Wahnsinnsgeschenk, wenn ich im Museum zu wem gern sage, bitte erklär mir das, ich verstehe es nicht. Also dieses Unwissenheitspotenzial ist das, was die Kunst für mich auch voll ausmacht.
Was würdest du gerne noch umsetzen? Also du machst Porsche, du machst Möbel, du machst Gemälde, du machst Porträts von Reinhold Messner, machst viele andere Dinge. Du hast gesagt, Porzellan, Teller unter anderem. Was würdest du gerne noch machen?
Ja, also ich tat jetzt, also wir wären wahrscheinlich im Winter Richtung Landart ein bisschen gern. Also ich sage also, ich tat gern weiter mit dem, was ich bis jetzt getan habe. Ich vermittle das auch gern. Also ich mittlerweile eine Hochschulprofessur, das taugt mir voll, das Wissen weiterzugeben und auch was Druck zu geben. Das ist für mich, glaube ich, gerade so das, wie kann ich was zurückgeben, was mich beschäftigt, ja.
Wird das auch so angenommen, dass du etwas zurückgibst?
Ich hoffe, ja.
Wie lehrt man Kunst eigentlich?
Indem man die Freude daran vermittelt und auch sorgt, dass es eigentlich keine Hexerei ist, sondern vielmehr, dass man diese Angst vor der weißen Fläche einmal überwinden muss.
Gibt es ab und zu noch diese Angst?
Bei mir?
Ja,
Adrenalin schon. Aber Angst eher vor andere Sachen. Ja.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Klimawandel, wie das alles weitergeht oder wie das mit der künstlichen Intelligenz weitergeht. Aber dann denke ich mir, wir dann mal so einfach laufen lassen. Ja.
Denkst du, dass die Kunst zum Beispiel bedroht ist von der künstlichen Intelligenz?
Ich glaube, dass das ähnlich wie in der Renaissance sein wird, wo die Dreidimensionalität gekommen ist, dass da noch einmal ganz krass viel passiert in der Wahrnehmung.
Wie blickst du dann in die Zukunft?
Immer optimistisch.
Und wie verändert sich die Kunst, deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass es noch wichtiger und noch relevanter wird, wie es jetzt ist. Ich glaube, dass Kunst noch viel mehr einen großen Stellenwert gekriegt hat, wie es jetzt schon gekriegt hat, durch das, dass der Markt so explodiert ist. Und das ist schön.
Ist das ein Markt, was er irgendwann ist? Ist es noch ein gesunder Markt oder ist das schon mehr eine Blase? Weil es gibt ja Immobilienmarkt, es gibt Uhrenmarkt, wo auf einmal sehr viel Gefälle war, etc. Ab wann ist es eine Blase? Also wie gefestigt ist der Kunst?
Ja, aktuell ist ein Hype. Also das sehe ich schon so wie du, der 2021 richtig groß geworden ist. Und dann muss man sich halt Gedanken machen, wie geht's weiter? Also natürlich hoch tief, oder? Wir wissen immer, exponentielles Wachstum. Ich glaube, dass das alles Wellen sein. Oder so habe ich es halt erlebt in den letzten 15 Jahren. Es ist immer Wellen, Ebbe, Flut. Und das ist, glaube ich, auch was nachhaltiges Wachstum ausmacht.
Weil du den Klimawandel angesprochen hast, das versuchst ja du mit den Bildern aufzugreifen, oder?
Ja. Also ich bin in Obergurgl aufgewachsen und wir haben wirklich vom Wohnzimmer aus den Gletscher gesehen, wie das weniger geworden ist. Und ja, es ist so dieses Spannungsfeld, sagen wir, für Dystopie und dass man echt noch Handlungsspielräume eröffnen möchte. Und vor allem, wenn man noch Mama ist, das Verantwortungsgefühl, wo man sich echt denkt, so, ja, was kann man notieren?
Also ich glaube, zumindest von dem Aspekt werden deine Gemälde mehr wert, weil das ist ja dann quasi ein Zeitzeuge, wo man dann sagen kann, so hat es einmal früher ausgesehen.
Ja.
Aber es ist schon dramatisch. Was denkst du, passiert mit den Gletschern, wenn kein Schnee mehr da ist? Also was passiert dann eigentlich?
Ja, es ist halt auch diese Riesenindustrie, die dahinter steckt mit Skifahren und so weiter. Aber eben, das war eine Gemäldeserie, die habe ich 2018 in London ausgestellt, im Chronology of Water, wo ich Eisblöcke vom Gletscher mit dem Ultramarin eingefärbt habe. Also, und dann sind die Eisblöcke auf der Leinwand geschmolzen. Die waren total abstrakt, also quasi der Gletscher hat das Gemälde gemacht. Und da habe ich mir dann auch gedacht, das wäre einmal so krass wertvoll, wenn es keinen Gletscher mehr gibt. Und das quasi die Spuren sein davon, die übrig bleiben.
Hast du dir da ein Gemälde zurückbehalten?
Ja, aus jeder Serie das erste gehalten immer meistens.
Okay.
Ja.
Welche eine Idee hast du, aber du hast noch nicht den Mut gehabt, das umzusetzen?
Tatsächlich gar keine. Immer wenn mir was eingefallen ist, habe ich geschaut, dass man das irgendwie untersetzt.
Was ist die verrückteste Idee, die du bisher gehabt hast?
Schon im Porsche einmal. Ja?
Ja,
oder verrückt. So, wenn man echt gedacht hat, würde ich gern machen. Aber it's a crazy person bin ich an sich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ja. Also so crazy ideas habe ich unkonventionell, ja, aber nicht verrückt, würde ich sagen.
Ab wann ist etwas verrückt, deiner Meinung nach?
Was ist verrückt? Ich finde cool, wenn man so Realität und Wirklichkeit in Frage stellt. Aber im Prinzip will man ja Handlungsspielräume erweitern. Also finde ich das weit weg von, was weit weg von verrückt, würde ich sagen.
Anna, ich habe noch 3 Fragen an dich.
Gerne.
Du hast Stefan Sagmeister angesprochen.
Ja.
Was konntest du von Stefan lernen?
Sehr, sehr viel. Tatsächlich beim Stefan im Seminar war die Aufgabe Make a Stranger Cry Tears from Happiness. Und das in einer fremden Stadt wie New York, das hat mich nachhaltig geprägt. Und ich habe angefangen, viel mehr Leute zu sagen, dass sie gut ausschauen, dass das jetzt total nett war und so weiter. Also es hat mich nachhaltig sehr, sehr geprägt.
Würdest du sagen, eigentlich, dass Stefan Sagmeister ist verrückt? Ich glaube, der hatte damals zu Akquisezwecken oberkörperfreie Briefe versendet, oder? Also wo er oberkörperfrei oben war oder mehr oder weniger nackt oben war und halt quasi Werbung für seine Agentur gemacht hat, oder?
Ja. Ja, nicht nur, es hat auch Visitenkarten mit Penis draufgegeben und so weiter. Aber ich bin ihn nicht verrückt, was er ist unglaublich konsequent.
Ja.
Also inspirierend in der Konsequenz. Aber er ist also ein rationaler Typ wie Jeff Koons. Also Jeff Koons könntest nicht sagen, dass er Künstler ist. Du darfst eher sagen, er ist Versicherungsvertreter. Die sind so geordnet und aber kompromisslos in der Umsetzung. Und das ist weit weg von verrückt eigentlich. Also dieses crazy Künstler, der sein Leben nicht in den Griff hat, ich glaube, da sind wir bei den Big Player weit davon entfernt.
Die 2. Frage. Was sollte deiner Meinung nach jeder Mensch lernen?
Was meiner Meinung nach jeder Mensch lernen sollte, ist Wertschätzung, Respekt und Anstand.
Und die 3. Frage. Was möchtest du noch sagen, Hanna?
Ich möchte sagen, danke, Robert. Ich finde deinen Podcast voll mega und freue mich voll, dass wir das heute gemacht haben.
Ja, mich freut es auch. Vielen, vielen Dank. Also, mir hat es auch sehr gefreut. Kunst, sehr spannend. Ich bin ja, finde das bewundernswert, was du jetzt gemacht hast.
Okay.
Mit der Ambition, auch selber das Risiko zu tragen. Also, wenn man da jetzt mehr oder zumindest das, was ich jetzt wahrgenommen habe, wenn man da reinblickt und dann, als du mal die unfassbar hohe Summe eines Farbeimers erwähnt hast, also wirklich. Hut ab für diesen Mut und auch, dass du immer weitergemacht hast.
Darf vielleicht als Abschluss sagen, Risiko und Chance kommen immer im Paket. Ja.
Das stimmt, ja. Schöner Abschlusssatz.
Ja.